SRF 2 Kultur.
Der Atem rast, der Mund ist trocken, der Bogen zittert. Das sind die Schattenseiten des Musikerberufs und das ist Lampenfieber, ein Tabuthema. Reflexe rückt das Lampenfieber ins Rampenlicht. Mein Name Corinne Holz.
Was eigentlich immer dazu gehört, ist, dass man Herzrasen kriegt, dass man vielleicht zittert, dass man ja einfach so Fluchtreaktionen hat. Das ist so eine ganz, wie so eine archaische Angst. Ich muss auf den nächsten Baum, da steht ein Tiger vor mir oder so.
Sagt eine Betroffene. Sie ist Sängerin und Gesangspädagogin an einer Hochschule, 46 Jahre alt und sie hat sich professionelle Hilfe gesucht. Selten genug tun das Betroffene und noch weniger sprechen sie darüber. Denn Lampenfieber ist ein Tabu.
Absolut, genau so. Also es ist sicher ein Tabuthema. Man darf darüber, oder man redet eigentlich nicht darüber. Ich merke, wenn ich so mit Kollegen ins Gespräch komme, und ich bin mittlerweile so, dass ich mich auch öfter mal oute, wenn ich mit Leuten, mit Vertrauten zusammen bin. Es ist nicht nur ein Musikerproblem, sondern auch in unserer Gesellschaft gilt einfach Angst als Zeichen von Schwäche und von einer Sache nicht gewachsen sein. Und insofern denke ich, in unserer Gesellschaft, wo es auf Stärke, auf Strahlemann, auf Held ankommt, ist es sehr schwierig, wenn man zugibt, ich habe Angst.
Eine Anlaufstelle für diese Form der Angst ist die Lampenfieberambulanz für Musiker am Universitätsklinikum Bonn. Dort hat 2010 die Psychiaterin und Neurologin Dörde Markon die erste Lampenfieberambulanz speziell für Musikerinnen und Musiker an einer Universitätspsychiatrie gegründet. Im Studio begrüße ich Sie, Dörde Markon. Sie sind Gast in Reflexe und Sie werden rund um das Thema Lampenfieber Auskunft geben. Dörde Markon, Sie haben 2010 diese Lampenfieberambulanz für Musiker gegründet. Warum?
Das hat eigentlich persönliche Gründe. Ich bin mit einem Musiker verheiratet, der furchtlos ist. Und in unserem Umfeld bewegen sich viele Musiker, gehen bei uns ein und aus zu Hause. Und einige meiner engsten Freundinnen sind Sängerinnen. Und als ich Oberärztin wurde, musste ich mir Gedanken machen, was für eine Nische ich bediene und was für eine Spezialambulanz ich wohl anbieten könnte. Und diese Freundinnen sagten alle, Mensch, wir sind unterrepräsentiert, wir Musiker. Wir haben keine Therapeuten, die uns verstehen. Wir haben keine Psychiater, Psychologen, die sich mit unserem Repertoire auskennen, mach du das doch. Naja, und dann habe ich lange überlegt und habe diese Ambulanz gegründet und aufgezogen und war sehr verblüfft, wie schnell der Zulauf kam, wie viele Patienten das dann auch waren in kürzester Zeit.
Sie sprechen das an, dass Musiker, Musikerinnen nicht über das verfügen, was in anderen Berufsgattungen gang und gäbe ist. Jede Berufsgattung hat inzwischen Coaches, nur Musiker nicht.
Das ist richtig. Und der Begriff des Coach ist nicht geschützt. Jeder kann sich Coach nennen. Das sind auch oft Menschen, die durch ihre Lebenserfahrung, ihre Spiritualität oder Religiosität glauben, andere beraten zu müssen oder zu können. Das sind oft sehr selbstberufene Konzepte, die oft auch sehr autodidaktisch sind. Und ich bin der Meinung, dass Angst eine Diagnose, eine Erkrankung sein kann. Jeder Mensch hat irgendwann episodisch vor irgendwas Angst, aber wenn es die Lebensführung behindert, dann ist es tatsächlich etwas, was auch Krankheitswert hat. Und vor dem Hintergrund bin ich der Meinung, dass gerade bei schweren Angsterkrankungen, bei Panikattacken, doch ein Fachmann, ein Profi ran sollte.
Zu den Zahlen, wie viele Musiker, Musikerinnen in etwa davon betroffen sind. Musiker sagen, dass schätzungsweise jeder Zweite davon betroffen ist. Kaum jemand spreche aber darüber, haben wir auch gehört. Am Anfang dieser Sendung von der Betroffenen, einer ihrer Patientinnen. Stimmt das?
Es kommt darauf an, wie man die Frage stellt. Wenn man in ein Orchester geht, und mittlerweile habe ich zahlreiche Orchester befragt und die Musiker im Ensemble befragt, haben sie schon mal Erfahrung mit Angst gemacht? Dann werden ihnen fast 100% sagen, ja, ich kenne das. Und das hat damit zu tun, dass der ganze Werdegang der Musiker extrem kompetitiv ist. Das geht los mit den Musikschulen, mit den Klassenvorspielen, Jugendmusiziert. Das ist so eine Institution, die in Deutschland seit vielen Jahren existiert. Dann geht es weiter mit den Aufnahmeprüfungen und später gegen Ende des Studiums mit den Wettbewerben. Und irgendwann muss man, um sich eine Stelle im Orchester zu erspielen, einen Wettkampf gewinnen. Man bewirbt sich mit Hunderten von anderen Musikern für eine Stelle im Orchester Und dann wird man ausgewählt, dann werden vielleicht 50 eingeladen, je nachdem, welches Instrument es ist. Und dann wird in einer sehr rigiden Form, in vielen Runden, Kompetenz abgefragt. Und diese Form der kompetitiven Ausbildungswege und dann auch später die Bewerbungsverfahren führt doch dazu, dass Menschen unter Druck geraten. Und deswegen verstehe ich gut, dass die Orchestermusiker alle diese Angst kennen. Wenn man anders fragt, wenn man fragt, haben sie im Moment Lampenfieber, dann werden sie vielleicht von 40% oder 50% hören, ja, es ist da, es ist mal mehr, mal weniger, es ist mal schwer, mal weniger schwer. Aber wenn es um die Lebensspanne geht oder um die Lebenserfahrung geht, hat eigentlich jeder Befragte irgendwann diese Erfahrung gemacht.
Zur anderen Behauptung, auch die Behauptung dieser Sendung, Tabuthema Lampenfieber, ist es wirklich so, dass Musiker nicht darüber sprechen?
Ja, das ist so. Es kommt darauf an, wie alt der Musiker ist, mit dem sie sprechen. Meine Erfahrung ist jetzt nach 4 Jahren in dieser Spezialambulanz, dass die Musiker, die über 40 sind, die im Orchester spielen, sehr, sehr ungern darüber sprechen. Die werden auch nicht so gern von Kollegen gesehen und fragen auch oft am Telefon, ist das Wartezimmer öffentlich? Wird man mich sehen, wenn ich auf sie warte? Wird man mich sehen, wenn ich rausgehe, wenn der Nächste auf sie wartet? Bei den Jüngeren scheint sich dieses Tabu ein wenig aufzuweichen. Bei den Streichern weniger als bei den Sängern etwa. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass Angst immer bewertet wird als eine Offenbarung einer fehlenden Kompetenz. Und wenn wir in so einem kompetitiven System sagen, ich könnte weniger kompetent sein, ich kann mir nicht vertrauen, dann ist das ein Tabu, dann muss ich mich schützen und dann ist das Schweigen in der Denkstruktur vieler Musiker der beste Schutz.
Lampenfieber löst, kann man sagen, auch Schamgefühle offenbar aus. Eine Patientin von Ihnen, eben besagte Sängerin und Gesangspädagogin, die im Rahmen dieser Sendung Auskunft gibt, auch sie hat über mögliche Gründe des Tabus, des Verschweigens nachgedacht und sagt es so.
Wir müssen auch in diesem solistischen Beruf ja eine Sicherheit ausstrahlen, die das Publikum von uns erwartet. Man möchte nicht da vorne jemanden sehen, der im Grunde so einen imaginären Angstrucksack auf seinem Rücken hat und sich das in der Haltung so ausdrückt, sondern wir müssen auch so da stehen, als würde uns das alles gar nichts anhaben. Und deswegen entstehen dann auch viel Fassaden unter den Musikern. Also, dass man sich Sachen vorspielt, dass man so tut, nee, ich hab kein Lampenfieber, kenne ich gar nicht. Und dann kann man ziemlich sicher davon ausgehen, dass der es genau hat auch. Und da kommt auch manchmal das her, dass Leute sehr so ein Diventum kultivieren, möchte ich mal sagen. Also, dass man so gewisse Zickigkeiten verbreitet, dass man abergläubisch wird und genau weiß, wenn ich nicht mir dreimal über die linke Schulter gespuckt habe und toi 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 gesagt habe, dann geht alles schief und so. Das ist alles, denke ich, auf dem Boden des Lampenfiebers gewachsen. Man sucht sich damit Sicherheiten, die man sonst vielleicht nicht hat.
Lampenfieber trifft auch Musiker, Musikerinnen außerhalb der Klassik. Offenbar auch Lady Gaga zum Beispiel. Sie musste und muss deswegen Auftritte absagen. Weiter ist es so, Lampenfieber trifft statistisch Frauen doppelt so oft wie Männer. Warum, Dörte Markon?
Es kommt schon wieder darauf an, welche Studien man liest. Die Musiker, die ich befragt habe, die Sinfonieorchester, die Opernensembles, da war es relativ ausgewogen. Da würde ich sagen, war das Lampenfieber 50-50 vorhanden. Bei den Sozialphobikern, die Bühnenangst ist eine Unterform der sozialen Phobie, ist es in der Tat so, dass Frauen häufiger betroffen sind als Männer. Bei meinen Künstlern, bei meinen Musikern konnte ich feststellen, dass es tatsächlich ein ausgewogenes Verhältnis ist.
Sie begegnen ja in Ihrer Arbeit an der Lampenfieberambulanz ganz unterschiedlichen Charakteren von Musikerinnen und Musikern, eben die jetzt allesamt aus der sogenannten Klassik kommen, die in Orchestern spielen, die auf Opernbühnen singen und so weiter. Gibt es bei aller Unterschiedlichkeit Charakterzüge, die gemeinsam sind, bestimmte Dispositionen?
Charakterzüge vielleicht noch nicht mal, aber was all diese Künstler tatsächlich vereint, sind die Befürchtungen. Ich fange in meiner Arbeit ganz früh mit den Musikern an, biografische Ereignisse zu benennen, zu identifizieren, in denen Angst vorhanden war. Und dann natürlich die ganzen negativen Begleitemotionen, die Sie eben schon genannt haben, wie Scham oder Traurigkeit, bei den Männern oft auch Wut auf sich selber. Wenn man dann weiterfragt und die Emotionen ein bisschen aufstrukturiert nach den auslösenden nicht gesunden Gedankengängen, dann stellt man fest, dass die dievenhafte Sängerin genauso wie der ruhige Kontrabassist oder der etwas geschwätzige Oboist, dass die alle dieselben Befürchtungen haben, nämlich negativ bewertet zu werden, peinlich zu sein, sich inkompetent zu verhalten, aufzufallen durch Emotionen, die die Betrachter und die Zuhörer unangenehm berühren, möglicherweise auch nicht dem Niveau, nicht dem Qualitätsanspruch des Gesamtensembles zu entsprechen. Und häufig ist die Angst davor, überführt zu werden, eine Befürchtung, die Künstler bei mir formulieren, und zwar ganz egal, ob sie 20 sind oder 62.
Und hinter diesen Ängsten steckt etwas, was den Klassikbetrieb natürlich ganz besonders auszeichnet, das ist der Perfektionismus.
Ja, und dieser Perfektionismus ist natürlich für den Arbeitgeber ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Jemand, der perfekt sein will, der sich bemüht, der permanent gut vorbereitet ist, ist für jeden Arbeitgeber eine Wonne. Für das Individuum selbst ist es natürlich sehr schwierig, denn der Anspruch ist so hoch, dass permanent die Frage gestellt wird, kann ich dem gewachsen sein? Bin ich dem heute gewachsen? Ist meine Tagesform vielleicht gegen mich? Und wenn ich mit älteren Künstlern spreche, ich denke da jetzt insbesondere an einen mittlerweile hochbetagten Solo-Cellisten, der das Bedürfnis hatte, mit mir seine Berufserfahrung aufzuarbeiten. Der spielte vor vielen Jahren in einem der Spitzenorchester der Welt. Der sagte mir, wissen Sie, es änderte sich eigentlich alles, als die Tonträger so ungnädig wurden, als dieses digitale Zeitalter kam, als dann plötzlich die Perfektion ganz besonders unverzichtbar schien.
Eine Ihrer Patientinnen, Sängerin, Gesangspädagogin, 46 Jahre alt, sie sagt zum eigenen Perfektionismus dies.
In bestimmten Bereichen. Also ich bin, was mein Singen angeht, sehr perfektionistisch. Und ich bin zum Beispiel in meinem Haushalt überhaupt nicht perfektionistisch. Das ist bei mir sehr speziell auf das Singen ausgerichtet, auf das Erarbeiten von einer Partie, auf das technische Durchsteigen, auf diese Aspekte. Und man hat halt einfach auch so eine Tonvorstellung von den meisten Stücken und weiß, wie es schön klingen könnte und wie man es auch vor allen Dingen auch schon gesungen hat, daheim. Und wenn man dann im Konzert das Gefühl hat, ich werde dem gerade nicht so ganz gerecht, das verunsichert einfach sehr stark. Und dann kann es schon sein, dass man wieder in die wellenweise Angstsymptome reinkommt.
Das ist Reflexe auf SF2 Kultur, Tabuthema Lampenfieber. Gast im Studio ist die Psychiaterin und Neurologin Dörde Markhorn, Gründerin der Lampenfieberambulanz für Musiker am Universitätsklinikum Bonn. Das Herz schlägt bis zum Hals, der Mund ist trocken, der Bogen zittert und so weiter und so fort. Dafür haben Theatermenschen offenbar nach 1858 erst den Begriff Lampenfieber geprägt. Was ist Lampenfieber aus der Warte der Psychiaterin und Neurologin, die Sie ja sind?
Wir Mediziner unterscheiden zwischen dem Lampenfieber, was harmlos ist, und dem pathologischen, der Bühnenangst. Die Künstler sagen alle, wir brauchen dieses vegetative Phänomen, um uns belebt zu fühlen, um die Konzentration zu erhöhen, um eine gute Darbietung bringen zu können an einem Abend. Krankheitswert hat das Ganze erst, wenn die Lebensführung behindert wird, wenn der Alltag sehr beeinträchtigt ist. Und dann würde ich tatsächlich auch von einem Krankheitswert sprechen. Und dann würde ich auch ganz bewusst von Bühnenangst sprechen. Als ich damals die Ambulanz gegründet habe, wollte ich gerne den Begriff enttabuisieren und entstigmatisieren und habe deswegen diesen etwas harmloseren Begriff des Lampenfiebers gewählt, weil der natürlich auch weniger Distanz aufbaut. Das ist für die Musiker schon eine Überwindung, in eine psychiatrische Klinik zu gehen, in der Ambulanz. Und wenn ich dann Ambulanz für Bühnenangst bei Musikern sage, dann hat das nochmal eine besondere Schärfe.
Was passiert im Körper?
Naja, das ist eigentlich eine ganz archaische Kaskade von miteinander kommunizierenden und interagierenden Botenstoffen und Nervenbahnen. Die Nebenniere stößt allerhand Stresshormone aus und irgendwann kommt das, was dieser Impuls lostritt, auch tatsächlich im anatomischen, neuroanatomischen Zentrum der Angst an, nämlich im Schläfenlappen. Wir haben im limbischen System ein Kerngebiet, das nennt sich Mandelkern, und in dem Mandelkern feuert die Angst, wenn man es ganz, ganz schnodderig sagen würde. Das führt dann wiederum zu einer vegetativen Kaskade an sehr unangenehmen Symptomen. Das Herz rast, man schwitzt, man zittert, ganz viele Künstler klagen über Probleme in der Atemführung, vielleicht auch konsekutiv muskuläre Verspannungen. Der Brustkorb fühlt sich eng an. Ich habe am Folgetag vielleicht auch Muskelkater, weil ich mich in einer Angstsituation ganz anders halte und verkrampfe. Und ganz viele berichten, dass sie im Anschluss ganz erschöpft sind von dieser vegetativen Reaktion. Die fühlt sich für viele endlos an. Die gute Nachricht ist, der Körper kann das gar nicht ewig aufrechterhalten. Und nach 30, 60, 90 Sekunden ebbt diese Furcht, diese vegetative Reaktion ab. Und dann hört die Panik, die Angst tatsächlich auch auf. Und die Erschöpfung danach ist das, was viele ganz besonders anstrengend finden. Interessante Konsequenz von Angst ist die Flucht und die Vermeidung. Und um die geht es in meiner Ambulanz ganz zentral. Das Wichtigste, was meine Patienten bei mir lernen, ist tatsächlich die Vermeidung abzustellen und unbedingt nicht zu vermeiden.
Dörte Markon, Sie machen selber seit Kindertagen Musik. Sie nehmen oder nahmen Klavier- und Gesangsunterricht. Sie singen heute noch im Chor, in Chören. Bevor Sie damals in Irland Medizin studiert hatten, stand ja offenbar auch zur Diskussion, Musik zu studieren, Musikerin zu werden. Haben bzw. hatten Sie auch Lampenfieber?
Ich habe damals die Entscheidung treffen müssen, Medizin oder Musik, und ich wäre so gerne Liedbegleiterin geworden. Ich hätte gerne Sänger begleitet. Meine Hände sind ein bisschen klein geraten und ich habe dann auch verstanden, das kannst du nicht machen und jetzt verklär den Beruf mal nicht, mach das mal nicht. Ich habe einige Wettbewerbe gemacht, viel begleitet, viel Kammermusik gemacht. Im Alter von 15 ging es los und das ging dann bis zum Abitur. Und es gab eigentlich nur eine Situation, in der ich dann Lampenfieber bekommen habe. Das war allerdings bei einem Wettbewerb Jugend musiziert Klavier Solo. Und in dem Saal, in dem dieser Wettbewerb stattfand, war nicht so ein Schallschutz vorhanden und nebenan war eine Kirche und die Sonntagsglocken läuteten und das brachte mich völlig aus dem Konzept. Meine Konzentration war weg und danach war ich irritiert. Aber es ist nicht zu einer Panik gekommen. Ich kann mich aber sehr gut an diese Situation erinnern, denn wenn man aus dem Konzept gebracht wird und aus der Konzentration geworfen wird, dann ist die Aufmerksamkeitslenkung manchmal gefährdet und die muss man dann schon ganz, ganz fest im Griff haben, um bei der Sache zu sein.
Und wenn Sie jetzt beispielsweise wie hier in einem Studio sitzen, Auskunft geben oder sonst Referate halten, auf Kongressen Ihre Themen auch vor Berufskollegen und Konkurrenten, Konkurrentinnen darlegen müssen, packt Sie da gelegentlich das Lampenfieber?
Nee, gar nicht. Mittlerweile bin ich da auch sehr erfahren. Ich habe damit angefangen mit diesen Vorträgen, da war ich vielleicht Anfang 30 und habe vor kleinem Publikum gesprochen. Bei uns in der Klinik muss man ja auch regelmäßig Fortbildungen halten und das ist immer eine ganz gute Übung. Wenn man sich zwingt, es immer wieder zu tun, dann hat man nachher wirklich keine Angst mehr. Und mittlerweile ist es mir auch wurscht, ob da 4 Leute sitzen oder 4.000. Das ist wirklich dasselbe für mich. Allerdings ist das wirklich Resultat einer langjährigen Übung darin.
Sie haben das Stichwort Übung ins Spiel gebracht und damit verbunden ist, die gute Nachricht ist, Lampenfieber ist heilbar, wenn man weiß wie, braucht Arbeit und eben bestimmte Übungen, bestimmte Rituale, die es braucht, um mit dieser Art Form von Angst umzugehen. Hören wir nochmal rein, was eine Patientin von Ihnen, eine betroffene Sängerin, schildert, was sie jeweils unternommen hat, bevor sie ihre Hilfe in Anspruch nahm.
Ich habe für mich so Strategien eher im äußeren Sinne gehabt. Also ich habe bestimmte feste Abläufe, wie es am Konzerttag abläuft, dass ich genau mir einen Zeitplan mache. Wann muss ich wo sein? Wohin losfahren? Was muss ich vorher packen? Mein ganzer persönlicher Kram, bis das alles zusammen ist, dass ich mich morgens gründlich einsinge und dann auch das Stück einfach nochmal durchgehe. Das sind wie so ritualisierte Abläufe, wo ich merke, wenn ich das mal nicht so hinkriege, das hat mich auch früher schon verunsichert. Und es war für mich immer das Allerwichtigste in der Vorbereitung, in der Strategie zu wissen, ich kann das Stück, ich habe es geübt und ich übe wirklich sehr gründlich dann vorher, weil man für bestimmte Dinge bestimmte Konditionen braucht. Ich hatte schon immer Lampenfieber, allerdings nie so stark wie jetzt nach diesen Panikattacken vor 2 Jahren, wo das sicher auch ein gesundheitlicher Aspekt war, dass ich sehr ermüdet war einfach. Und damals war es einfach klar, ich muss entweder was unternehmen oder ich muss meinen Beruf an den Nagel hängen, weil das sonst nicht so geht. Ich habe nie Beta-Blocker nehmen müssen und auch nie zu Alkohol oder Drogen gegriffen. Aber mir war klar, wenn ich da jetzt nichts unternehme, dann muss ich aufhören zu singen, weil das halte ich sonst nervlich nicht durch, noch 10 Jahre oder so.
Nur die wenigsten Betroffenen sprechen so offen über ihre Ängste. Diese Sängerin tut es und sie ist seit 2012 Patientin von Ihnen, kommt im Schnitt alle 1 bis 2 Monate mal nach Bonn. Was sagen Sie zu den Strategien, die Sie hier gehört haben?
Jeder muss die Rahmenbedingungen für sich finden, die ihm Stabilität geben. Und Angst und Panik, das sind Zustände, in denen der Boden weg ist. Da haben sie keine Stabilität. Und deswegen finde ich Rituale, manche Sänger essen dann auch bestimmte Speisen oder bestimmte Speisen nicht, bis hin zum magischen Denken, was ziehe ich an? Ein Kleid, in dem ich mal ein ganz tolles Konzert hatte, das mir Glück gebracht hat, das verstehe ich gut. Und man möchte nicht, dass die Künstler destabilisiert aus der Stunde gehen. Und alles, was in irgendeiner Form stabilisierend erlebt wird, ist erstmal in Ordnung. Es gibt natürlich auch Menschen, die vor Konzerten Beta-Blocker zur Symptomkontrolle nehmen. Davon rate ich ab. Also von einem Beginn mit Beta-Blockern rate ich ab. Ich habe die bisher auch noch nie verordnet. Jemand, der das seit Jahren tut, werde ich die aber nicht wegnehmen, weil er gelernt hat, dass er sich auf sich verlassen kann, wenn sein Herz nicht rast und wenn er diesen Beta-Blocker genommen hat. Viele kommen zu mir und sagen, ich möchte bestimmte Rituale, die ich über die Jahre gefunden habe, loswerden. Bei manchen ist das vielleicht die Einnahme eines Beruhigungsmittels, bei anderen ist es tatsächlich der Beta-Blocker. Etwa 40% meiner Patienten sagen, ein Ziel in der Arbeit mit ihnen ist, dass ich nie wieder Beta-Blocker nehmen möchte. Das ist in Ordnung. Ich würde das aber niemals aufoktroyieren. Und ganz zentral in der Arbeit ist tatsächlich, dass wir an den Gedanken arbeiten, die Angst auslösen und die Stabilität wegnehmen. Und irgendwann, das ist ganz lustig, dann vergessen die Sänger tatsächlich auch ihren Talisman in den Frack zu tun, den sie jahrelang dabei hatten. Das gibt es auch, weil dann plötzlich so eine gewisse Lockerheit entsteht und plötzlich auch diese ganz dysfunktionale Art zu denken aufgebrochen wird.
Wie Sie schildern, geht es Ihnen ja in den Therapien darum, die persönlichen Strategien oder Rituale einerseits zu erhalten, dort wo es auch aus Sicht der Betroffenen Sinn macht, andererseits auch eine gewisse Distanz vielleicht zu diesen Dingen zu entwickeln. Ihre Patientin formuliert einen Kerngedanken der Arbeit, die sie mit Ihnen tut, der mir ungeheuer wichtig scheint.
Ein ganz wichtiger Punkt einfach bei allem ist zu sehen, ich muss meine Aufmerksamkeit weglenken von den Angstsymptomen hin auf das, was ich tue gerade.
Die Aufmerksamkeit weg von der Angst lenken hin auf die Sache, ja, das ist einfacher gesagt wie getan.
In dem Moment, in dem ich Angst empfinde und ein Symptom erlebe, ist meine Aufmerksamkeit in Gefahr. Meine Aufmerksamkeit switcht dann sehr gerne in die körperlichen Symptome und dann wird das Individuum, was eigentlich gerade eine wichtige Arie zu singen hat, völlig verschluckt und absorbiert von diesen schrecklichen Angstsymptomen. Deswegen ist es immer ganz wichtig, dass die Patienten lernen, die Angst und das Angstsymptom haben meine Aufmerksamkeit jetzt nicht verdient. Denn das hilft mir nicht, das destabilisiert mich. Und eigentlich habe ich diese Arie vor 20 Jahren in der Hochschule schon vorbereitet und dutzende Male gesungen. Ich kenne dieses Stück, ich habe eine Dramaturgie für mich erarbeitet, ich habe eine Haltung zu dieser Arie, ich habe einen Ausdrucksfahrplan und der ist im Moment des Singens zentral. Und der darf auf keinen Fall verloren werden, dieser rote Faden, um künstlerisch überzeugend zu sein. In dem Moment, in dem ich anfange, an mein Herzrasen und den trockenen Mund zu denken, werde ich das immer intensiver tun und immer intensiver wahrnehmen. Und dieser Teil der Konzentration geht dann zu Ungunsten meiner Performance, meiner Arie weg.
Und was heißt das ganz konkret, diese Art der mentalen Umpolung eigentlich?
Das heißt zum Beispiel, das habe ich mit einigen Sängern jetzt praktiziert, dass wir eine Partitur durchgehen, dass wir eine Arie durchgehen und überlegen, worum geht's da eigentlich? Was ist meine Funktion in dieser Arie? Wenn da ein begleitendes Instrument zu mir kommt, Tosca, Solo, Cello, dann fragen wir uns bei dem gefürchteten Solo, was ist hier jetzt eigentlich meine Funktion? Harmonisch, was untermale ich an Emotionen? Darum geht es. Es geht nicht darum, dass ich in dem Moment möglicherweise Herzrasen habe. Das wird mich nur Kraft kosten. Die Musiker lernen, Orientierungspunkte in den Partituren, in ihrem Notenmaterial, in den Stücken zu finden, damit sie immer wieder Ankerpunkte haben, falls sie in die Gefahr geraten, ihre Aufmerksamkeit zugunsten von Symptomen zu verlieren. Das ist am Anfang eine ganz große Herausforderung, denn während des Spielens holt es die Musiker immer wieder ein, dass sie dann denken, Mensch, hoffentlich geht das jetzt gut. Noch 3 Takte bis zu meinem Solo, noch 3 Sekunden bis zu meinem Einsatz und dann kommt so ein Countdown-Charakter dazu. Und das ist ganz, ganz gefährlich, wenn man so denkt. Und vor diesem Hintergrund bauen wir dann virtuell in das Notenmaterial diese Ankerpunkte ein. Wo dekrescendiere ich? Wo verändere ich meinen Duktus als Sänger? Wo verändere ich meine Bogenführung als Streicher? Und das gibt den Musikern sehr, sehr viel Halt, weil sie sich nämlich dann nicht auf ihr Symptom konzentrieren. Und nachher haben sie vielleicht Symptome gehabt, aber sie gar nicht mitbekommen.
Welche Art von Arbeitsinstrumenten geben Sie Ihren Patientinnen und Patienten mit nach Hause?
Ich habe mittelfristig vor, ein Therapiemanual zu schreiben. Das habe ich aber einfach noch nicht geschafft. In der Regel bekommen die Musiker Hausaufgaben und die sind sehr individuell. Wir konstruieren gemeinsam anhand von Angsterlebnissen, anhand von biografischen Erlebnissen, Situationen, in denen sich der Angst ausgesetzt wird. Straßenmusik, Spielen im Altersheim, Spielen in Schulen, Vorstellung meines Instrumentes, Spielen und Moderieren, von vielen sehr gefürchtet. Vorspielen vor Ärzten, bei uns im Hörsaal, unplugged, wir haben leider kein Klavier, das wird demnächst in Köln anders werden in meiner Praxis, da steht dann auch ein Flügel. Das Durchführen von Übungen, das Einstellen des Vermeidens, das Vorspielen vor Fachpublikum mit Feedbackrunden, das sind ganz zentrale Dinge. Und die Hausaufgaben, die sind dafür da, Rekonstruktionen zu machen, zu hinterfragen, was ist mir da eigentlich passiert in dem Konzert, in dem ich mich nicht gut gefühlt habe, und das dann mit mir zu besprechen. Das sind die Haltepunkte, die Ankerpunkte, die ich liefern kann.
Dr. Marcon, wagen Sie doch bitte noch eine Prognose zum Schluss unseres Gesprächs in Reflexe. Wie sieht es mit dem Lampenfieber in 100 Jahren aus?
Wir leben im Moment in einer Zeit, in der alle zur Ressource geworden sind und alle müssen funktionieren und etwas abliefern. Es geht gar nicht mehr so um das Individuelle. Bei den Künstlern sehr wohl ja. Ich könnte mir vorstellen, dass Bühnenangst und Lampenfieber nochmal verschärft zunehmen werden, wenn die Ensembles weiter schließen. Ich könnte mir vorstellen, dass das Kompetitive im Ausüben des Berufes in der Klassik, dass es nie aufhören wird.
Besten Dank für das Gespräch, Dörte Marcon. Das letzte Wort hat eine Ihrer Patientinnen. Sie hat ihren Beruf, das Singen, vor 2 Jahren nicht aufgegeben und stellt sich dem Lampenfieber.
Mein Wunsch wäre, dass es in 100 Jahren eine breitere Öffentlichkeit gibt, eine breitere Basis gibt, die das akzeptiert und die deswegen nicht denkt, dass diese Leute, die Lampenfieber haben, nicht in der Lage sind, ihren Job zu machen.
Das war Reflexe zum Tabuthema Lampenfieber. Herunterladen als Podcast können Sie diese Sendung auf srf2.ch. Mein Name Corinne Holz.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.